Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Geschwister. Es ist schön, es ist wirklich schön, dass wir Zeit miteinander verbringen können heute Morgen. Wir gucken uns um und merken, dass es gar nicht so selbstverständlich, unter welchen Umständen das geht und noch geht's. Und das ist wirklich gut. Ich soll uns kurz vorstellen, meine Frau Steffi, wir sind seit 28 Jahren verheiratet und genießen das sehr. Allermeistens. Wir haben 4 Kinder und auch das genießen wir allermeistens. Die sind mittlerweile zwischen 18 und 26 und 3 von ihnen sind ausgeflogen. Der 4. folgt im Frühjahr, wenn es so geht, wie er plant. Und damit gibt es bei uns auch Umstellungen, wie ihr euch vorstellen könnt. Sind in unserem Fall noch ein bisschen extremer. Wir sind vor 10,5 Jahren aus Afrika wiedergekommen, wo wir 13 Jahre gearbeitet hatten im Kongo und in Sambia. Und wir haben Gott neu gefragt, was ist jetzt dran, wenn die Kinder ausfliegen. Und das überraschende Ergebnis war, dass für mich jetzt ein Studium dran ist. Ich habe vor 8 Wochen an der FTH in Gießen angefangen zu studieren, um nochmal die Bibel tiefer kennenzulernen und meinen Horizont etwas zu weiten, um dann meinen Dienst in den Gemeinden noch nutzbringender durchführen zu können. Und das hat natürlich einige Änderungen mit sich gebracht, wie ihr euch vorstellen könnt. Ich freue mich, dass wir jetzt an diesem Wochenende zusammen unterwegs sein können. Ja, und da sind wir. Ich habe heute Morgen noch mal nachgedacht über das, was ich mit euch teilen möchte heute. Ich habe Gott noch mal gefragt, was brauchen die Geschwister? Was ist dran? Ich wollte eigentlich mit euch über den Retter nachdenken, ein Gedenk der 3 Kerzen, die wir hier haben. Ich habe den Eindruck, dass etwas anderes dran ist. Ich habe vor gut einem Jahr in unserer Gemeinde in Bad Kissingen eine kurze Serie von Predigten über Daniel gehalten, mit den Geschwistern nachgedacht darüber, wie dieser junge Mann und seine 3 Freunde in einer Zeit, die alles andere als angenehm war, wie sie da mit diesem König im Herzen, dem himmlischen König im Herzen, in einer Gesellschaft, die einen völlig gottlosen König hatte, wie sie da gelebt haben, wie sie Entscheidungen getroffen haben. Und was das für ihr konkretes Leben bedeutet hat. Wie sind sie da rangegangen? Und ich möchte mit euch über Daniel 1 und 2 nachdenken. Und meine Hauptbotschaft ist, Geschwister, nur Mut. Manchmal in Zeiten, wie wir es jetzt erleben, wo Maßnahmen ergriffen werden, die uns nicht schmecken, die uns einschränken, wo wir uns manchmal auch fragen, wann ist denn der Punkt gekommen, wo wir nicht mehr mitmachen sollen? Das sind schwierige Fragen. Die letzten stehen unter dem Eindruck einiger Gespräche und Telefonate in der letzten Woche mit Ältesten aus verschiedensten Gemeinden. Vorletzte Woche bei uns in der Gemeinde Bad Kissing haben die Ältesten innerhalb von 24 Stunden 2 E-Mails bekommen. In der ersten E-Mail hat sich ein Bruder, der seit 20 Jahren sehr treu und intensiv mitarbeitet, abgemeldet von den Gottesdiensten. Er sagt, unter den Umständen, die ihr da in eurem Hygienekonzept festgehalten habt, komme ich nicht mehr. 24 Stunden später kam eine E-Mail von einem jungen Biologen, der sagte, ihr könnt nicht immer so neutral bleiben, wie ihr seid. Unter eurer Neutralität verbreiten sich hier Gerüchte und Fehlinformationen in der Gemeinde, die Geschwister völlig verunsichern. Ihr müsst irgendwann mal sagen, dass es gut ist, sich impfen zu lassen. So seine konkrete Aufforderung an die Ältesten. Wow, was machst du als Leiter mit Geschwistern, die so unterschiedlich ticken und die Situation so unterschiedlich einschätzen? Überall in Deutschland ist es richtig, richtig schwierig, jetzt gerade als Leiter weise Entscheidungen zu treffen, weise Beziehungen zu pflegen zu Geschwistern, die so hin und her gerissen sind. Und manche sind gar nicht hin und her gerissen, sondern sind sehr eindeutig auf einer oder der anderen Seite und erwarten einfach, dass sich die anderen endlich bekehren zu ihrer Variante. In dieser ganzen Situation kann uns das, was Daniel hier mit seinen Freunden am Anfang seines Buches tut, wirklich helfen. Und ich ermutige dazu, wirklich beim Anfang des Buches anzufangen. Dieser Tage hört man immer wieder Predigten, die gehen direkt auf Kapitel 3 oder 7, wo es dann um die existenziellen Fragen geht, entweder vor diesem Königsgötzenbild niederfallen oder nicht. Und das ist dann Ihrer Meinung nach die Botschaft für unsere Tage. Ich glaube, da sind wir noch nicht. Wir werden nicht verfolgt als Christen. Wir sind genauso eingeschränkt wie alle anderen. Und um offen zu sein, wir sind sogar bevorzugt. In den letzten anderthalb Jahren haben wir größere Freiheiten genossen als die Vereine. Und wir sollten sehr dankbar sein dafür, dass Gott das erlaubt hat in unserem Land. Und trotzdem stellen sich schwierige Fragen. Lasst uns schauen, wie Daniel und seine Freunde damit umgegangen sind und ermutigt werden. Lasst uns lesen, Daniel Kapitel 1. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Und er brachte sie ins Land China, in das Haus seines Gottes. Die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. Und der König befahl dem Aschpenas, dem Obersten seiner Hofbeamten, er solle einige von den Söhnen Israel bringen, und zwar vom königlichen Geschlecht und von den Vornehmen, junge Männer, an denen keinerlei Makel sei, von schönem Aussehen und verständig in aller Weisheit, gebildet, vor guter Auffassungsgabe, und die somit fähig seien, im Palast des Königs zu dienen. Und man solle sie Schrift und Sprache der Chaldäer lehren. Und der König bestimmte ihre tägliche Versorgung von der Tafelkost des Königs und von dem Wein, den er trank, und dass man sie 3 Jahre lang erziehen solle, und nach deren Ablauf sollten sie in den Dienst des Königs treten. Und unter ihnen waren von den Söhnen Juda, Daniel, Hanania, Mischael und Asaja. Und der Oberste der Hofbeamten gab ihnen andere Namen. Er nannte Daniel Belshazzar, Hanania Schadrach, Mischael Meschach und Asaja Abednego. In diesem ersten Kapitel gibt es einige Dinge, die wollen uns runterdrücken. Die sind wohl so ein großer Daumen nach unten für die damaligen Hauptakteure Daniel und seine Freunde. Was sie erlebten, war Niederlage auf der ganzen Linie. Ihr Volk wurde niedergemacht, wurde platt gemacht, ihre Stadt erobert, ihr König wurde abgesetzt und die Schätze ihres Gottes wurden in das Schatzhaus des Gottes der Feinde geliefert. Das war die ultimative Niederlage. Nichts konnten sie mehr anführen, wo sie noch toll waren. Sie waren einfach platt gemacht worden. Und dann traf es diese 4 jungen Männer zusammen mit x anderen, die halt in einem vornehmen Haus aufgewachsen waren, die schön waren, die gebildet waren, jung waren. Sie wurden auserwählt, um ausgerechnet am Hof dieses Königs, ihres Feindes, zu dienen. Und sie wurden natürlich nicht gefragt, sie wurden schlicht abgeschleppt. Und dann 3 Jahre lang manipuliert, umerzogen. 3 Jahre lang bekamen sie die Weisheit und die Sprache, das Denken ihrer Feinde eingetrichtert. 3 Jahre lang kein Denken an all die Weisheit, die sie kannten. Jetzt musste das gelernt werden, was ihre Feinde bestimmte und was sie ihnen lehrten. Es ging so weit, dass sogar ihre Namen ausgetauscht wurden. Und die Gottesbezüge, die sie in ihrem ursprünglichen Namen hatten, wurden ausgetauscht gegen Gottesbezüge aus der feindlichen Religion. Das war, ich weiß nicht, ob wir uns da reinversetzen können, wie, wie stark diese Manipulation, diese Umpolung, diese Fremdbestimmung auf diese vier Freunde gewirkt haben muss. Vers 8. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Und er erbat sich vom Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen vor dem Obersten der Hofbeamten. Und der Oberste der Hofbeamten sagte zu Daniel: Ich fürchte meinen Herrn, den König, der eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum sollte er sehen, dass eure Gesichter schlechter aussehen als die der jungen Männer eures Alters, und so dass ihr meinen Kopf beim König verwirktet? Da sagte Daniel zu dem Aufseher, den der Oberste der Hofbeamten über Daniel, Hanania, Michael und Asaja bestellt hatte: Versuche es doch 10 Tage mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gebe. Und dann möge unser Aussehen und das Aussehen der jungen Männer, die die Tafelkost des Königs essen, von dir geprüft werden. Dann verfahre mit deinen Knechten, je nachdem, was du sehen wirst. Und er hörte auf sie in dieser Sache und versuchte es 10 Tage mit ihnen. Und am Ende der 10 Tage zeigte sich ihr Aussehen schöner und wohlgenährter als das aller jungen Männer, die die Tafelkost des Königs aßen. Dann nahm der Aufseher ihre Tafelkost und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Und diesen 4 jungen Männern, ihnen gab Gott Kenntnis und Verständnis in jeder Schrift und Weisheit. Und Daniel verstand sich auf Visionen und Träume jeder Art. Und am Ende der Tage, nach denen der König sie zu sich zu bringen befohlen hatte, brachte der Oberste der Hofbeamten sie vor Nebukadnezar. Und der König redete mit ihnen. Und unter ihnen allen wurde niemand gefunden, der wie Daniel, Hanania, Michael und Asaja gewesen wäre. Und sie dienten dem König. Und in jeder Angelegenheit, die der König von ihnen erfragte und die ein verständiges Urteil erforderte, fand er sie allen Wahrsagepriestern und Beschwörern, die in seinem ganzen Königreich waren, 10-fach überlegen. Und Daniel blieb bis zum 1. Jahr des Königs Kyros. Aber Daniel nahm sich vor, in seinem Herzen sich nicht mit der Tafelkost des Königs zu verunreinigen. Ein großes Aber trennt diese erste deprimierende, niederschmetternde Hälfte des Kapitels von der zweiten. Und das, was den Unterschied machte, war das, woran einer sein Herz hängte. Für Daniel ging es nicht um irgendwelche Oberflächlichkeiten, um irgendwelche äußeren Ausdrücke von XY. Für Daniel war wichtig, wo sein Herz war und was in seinem Herzen passierte. Die Entscheidungen, die da fallen würden, das hat den Unterschied gemacht. Sein Herz war bei Gott. Es war ihm wichtig, dass der Gott, den man ihn versuchte auszutrichtern, den man versuchte, ihm wegzureißen, diesen Gott festzuhalten. Und das, was der gut fand, was der für gesund hielt, das, was ihn ehrte, das wollte er weiterhin tun. Das war in seinem Herzen fest beschlossen. Es ging ihm also nicht darum, Aufstand zu machen. Es ging ihm nicht darum, sich selber irgendwie groß rauszustellen. Wir Juden, wir. Sein Herz war bei Gott. Und das hatte Konsequenzen. Und wenn wir diesen Text uns anschauen und nachher noch in Kapitel 2 weiterlesen, dann fällt auf, wie er vorgeht. Er hat sich vorgenommen, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit seinem Wein unrein zu machen. Und die Folge? Er erbat sich vom Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Er geht auf den Vertreter des damaligen Gesundheitsamtes zu und bittet ihn. Er spricht später auch mit dem Zweiten, dem Untergebenen von diesem Hofbeamten, dem Aufseher in Vers 11. Also mit den Männern, die über ihn gestellt waren, er geht in einer respektvollen Weise auf sie zu, bittet sie um Kooperation, bittet sie um eine Chance. Das fand ich bemerkenswert. Und das ist anders, als er später in den folgenden Kapiteln, wo es darum geht, Götzendienst abzuwehren, sich nicht niederzuwerfen vor diesem Götzenbild, da hat er nicht gebeten. Da ist er sehr definitiv aufgetreten, seine Freunde, und gesagt, wir werden nicht, egal ob Gott uns rettet oder nicht, wir werden uns nicht vor dir beugen. Du bist nicht unser Gott. Es gab Situationen, wo er nicht lang gefackelt hat, nicht gebeten hat. Aber hier, da geht er so vor. Es war eine Situation, die... Was zeigt uns das? Die, wo er den Menschen, mit denen er zu tun hatte, zeigt, ich nehme euch wahr, erstens als Menschen und zweitens als Autoritäten, die über mich gesetzt sind. Ihr seid nicht einfach die Regierung. Daniel sah die Menschen, die ihm da irgendwas aufdrücken mussten. Und fällt uns auf, wer der Einzige ist in diesem Kapitel, der Angst hat? Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde in der Situation. Ich weiß, wie es mir gehen würde. Ich bin nicht der große Held. Als wir damals im Kongo als junge Familie waren und dann der Bürgerkrieg losging und die Rebellen aus dem Norden anrückten und dann der Funkspruch kam von unserem Missionspiloten, morgen früh gibt es den letzten Flug raus. Da war ich der Erste, der gesagt hat, meine Familie geht. Der Arzt aus Nordirland, das war immer der Held, der ist da geblieben und hat durchgezogen. Ich war nicht der Held. Also ich weiß sehr sicher, in der Situation, da wird von mir in dem Bibeltext stehen, der Marco hatte Angst. Und hoffentlich hätte er trotzdem das gemacht, was richtig wäre, aber ich hätte Angst. Der Einzige in dem Kapitel hier, der Angst hat, ist wer? Der Oberste der Hofbeamten. Der Beamte. Der Beamte ist der, der Angst hat. Und er hat guten Grund. Wenn der nicht das tat, was der König wollte, dann wusste er, wie der König mit ihm umgeht. Kopf kürzer. Das war damals nicht sehr lange gebraucht. Und ich glaube, das ist eine Lektion, die wir aus diesem Kapitel lernen können, auch für uns heute. Die, die heute Entscheidungen treffen müssen, die haben Angst. Das sind ganz normale Menschen wie du und ich. Und völlig egal, ob das oben Bundeskanzlerebene ist, ob das die Minister sind, ob das die im Gesundheitsamt sind, und zwar bis ins kleine, jedes kleine Gesundheitsamt hier in unseren Städten, die wissen auch selber nicht, was sie tun müssen und was morgen kommt und wie dann die Erkenntnis ist. Und wenn sie heute eine Entscheidung treffen, die keine Ahnung, ob sie nicht morgen in den Medien auseinandergerissen werden, wegen was sie heute entschieden haben. Jeder Schuldirektor, jede Kindergartenleiterin, die sind so bemitleidenswert, weil sie Entscheidungen treffen müssen und hinterher bewertet werden von Leuten, die viel weniger Ahnung haben von ihnen als sie über manche Sachen und von manchen dann Vorschriften kriegen, die vielleicht mehr Ahnung haben. Es ist unglaublich schwierig. Der Einzige in dieser Situation hier war der Beamte, der Angst hatte. Ich fürchte meinen Herrn. Und Daniel geht mit ihm so um wie mit einem Mitmenschen. Und ich glaube, das ist gut für uns heute. Es ist nicht die Regierung. Da sind Männer und Frauen, die Hoffnungen haben, die Ängste haben, die auch von manchen Dingen angetrieben werden, die nicht gut sind. So wie wir von manchen Dingen angetrieben werden, die nicht gut sind. Und die es deshalb verdienen, als Menschen behandelt zu werden. Daniel tut das. Er erbittet sich von dem Obersten der Hofbeamten, generell nichts Falsches tun zu müssen und dann konkret etwas zu tun. Respekt vor den Obrigkeiten zu haben, heißt nicht, dass wir aufhören zu denken. Und so geht es in dieser Geschichte auch weiter. Daniel hört nicht auf zu denken. Daniel sucht nach Lösungen. Wie kommen wir hier drumherum, das tun zu müssen, was gegen unsere Vorschriften als Juden verstößt? Und er macht einen Vorschlag, bittet den Aufseher, versuch's doch mal 10 Tage mit uns. 10 Tage nur, also ist kein großes Risiko für dich. Mach mal 10 Tage mit, bitte. Tu mal das gute Essen weg, gib uns Wasser und Gemüse. Und dann guckst du dich uns an und dann machst so, wie du dann denkst. Also das war ein niedrigschwelliges Angebot. Der andere fühlte sich nicht mehr so bedroht und ist tatsächlich darauf eingegangen. Gott gab ihnen Gnade. Daniel und seine Freunde waren keine Dummköpfe, keine naiven Typen, keine Leute, die immer nur Bückling machen wollten. Nein, nein, nein. Tatsache, dass jemand respektvoll mit seiner Obrigkeit umgeht, heißt nicht, dass er aufhört zu denken. Sie suchten kreative Lösungen und erfuhren die Gnade Gottes. Es war tatsächlich so. Und man denkt sich, ey, 10 Tage Wasser und Gemüse, wie viel schöner kann man da werden? Also wenn es das wirklich wäre, das wäre eine gute Kur für viele von uns. Aber Gott hat ziemlich sicher seine Finger im Spiel gehabt und hat ihnen Gnade geschenkt, wie es im Text auch heißt. Darüber hinaus hat Gott ihnen Verständnis und Kenntnis gegeben und sie wurden sehr, sehr weise, wurden vor den König gebracht. Und was hättest du gemacht, wenn du weißt, du hast zwar eine Menge Kapazitäten, aber diesem gottlosen König zu dienen? Nee, nie. Naja, man guckt, dass man durch die Prüfung fällt, oder? Daniel und seine Freunde nicht. Sie haben offensichtlich gezeigt, was sie konnten, was Gott ihnen geschenkt hatte. Und wurden auch tatsächlich gewählt und sind die Spitzenbeamten in diesem gottlosen Staat geworden. Sie dienten diesem König, der ihr Land platt gemacht hatte, der so blasphemisch war, die Schätze aus ihrem Tempel raus in den Tempel seines Götzen zu schleppen. Also wie viel schlimmer kann eine Regierung sein, als das, was Sie hier mit Nebukadnezar erlebt haben? Aber sie dienten ihm. Und wenn wir die nächsten Kapitel lesen, nicht gezwungen. Die ließen sich zu überhaupt nicht zwingen. Sie haben das als ihren Dienst angesehen. Und Daniel blieb, das ist der letzte Vers in diesem Kapitel, Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kyros. Das sind 63 Jahre später. 63 Jahre später kennen wir Politiker, die 63 Jahre lang dienen. Das ist ziemlich selten. Und zwar in wechselnden Regierungen. Daniel hat die Bestätigung auf menschlicher Ebene offensichtlich gehabt. Und wir lesen es weiter in den nächsten Kapiteln, wie angefochten das war, wie ihn Leute runterreißen wollten. Auf menschlicher Ebene hat er diese Bestätigung immer wieder bekommen. Das ist ein guter Mann, den brauchen wir an der Spitze. Und es ist sicher eine Bestätigung seitens Gottes, dass er ihn in diesem gottlosen Regime bei sich gehalten und in dieser Position, in dieser Verantwortung gehalten hat. Lasst uns noch kurz in Kapitel 2 schauen. Und im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume, sodass sein Geist beunruhigt wurde und sein Schlaf für ihn dahin war. Und der König befahl, dass man die Wahrsagerpriester, die Beschwörer, die Zauberer und die Sterndeuter rufen sollte, dem König seine Träume mitzuteilen. Da kamen sie und traten vor den König. Der König sprach zu ihnen: Ich habe einen Traum gehabt und mein Geist ist beunruhigt, den Traum zu verstehen. Da sagten die Sterndeuter zum König auf Aramäisch: König, lebe ewig. Sage deinen Knechten den Traum, dann wollen wir dir die Deutung kundtun. Der König antwortete und sprach zu den Sterndeutern: Die Sache ist von mir fest beschlossen. Wenn ihr mir den Traum und seine Deutung nicht mitteilt, dann werdet ihr in Stücke gehauen, eure Häuser werden zu einem Misthaufen gemacht. Wenn ihr aber den Traum und seine Deutung kundtut, dann werdet ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir empfangen. Darum tut mir den Traum und seine Deutung kund. Die wehren sich. Dreimal geht das hin und her. Und das Ergebnis ist, der König ist sehr verärgert und beschließt, sie alle umzubringen. Vers 12. Darüber wurde der König zornig, er grimmte sehr und er befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und es erging der Befehl, die Weisen sollen getötet werden. Man suchte auch Daniel und seine Gefährten, um sie zu töten. Da machte Daniel dem Arioch, dem obersten Leibwächter des Königs, der ausgezogen war, um die Weisen von Babel zu töten, einen klugen und verständigen Einwand, indem er dem Arioch, dem Bevollmächtigten des Königs, antwortete und sagte: Warum der strenge Befehl vom König? Da teilte Arioch dem Daniel die Sache mit. Und Daniel ging hinein und erbat sich vom König, dass er ihm eine Frist gewähre, dem König die Deutung kundzutun. Darauf ging Daniel in sein Haus und er teilte seinen Gefährten Hanania, Mischael und Asaja die Sache mit, damit sie den Gott des Königs des Himmels um Erbarmen bitten sollten wegen dieses Geheimnisses, damit Daniel und seine Gefährten nicht mit den übrigen Weisen von Babel umkämen. Darauf wurde dem Daniel in einer Nachtvision das Geheimnis offenbart. Da pries Daniel den Gott des Himmels und sprach: Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Er ändert Zeiten und Fristen. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis den Einsichtigen. Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Dich, Gott meiner Väter, lobe und preise ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben und mich jetzt hast wissen lassen, was wir von dir erbeten haben, denn du hast uns die Sache des Königs wissen lassen. Deshalb ging Daniel zu Arioch hinein, den der König eingesetzt hatte, die Weisen von Babel umzubringen. Er ging hin und sprach zu ihm so: Was die Weisen von Babel betrifft, bringen sie nicht um. Führe mich aber vor den König, damit ich dem König die Deutung kundtue. Da führte Arioch den Daniel schnell vor den König und sprach zu ihm: Ich habe einen Mann unter den Weggeführten von Juda gefunden, der dem König die Deutung mitteilen will. Der König fing an und sprach zu Daniel, dessen Name Belshazzar war: Bist du imstande, mir den Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung mitzuteilen? Daniel antwortete vor dem König und sprach: Das Geheimnis, das der König verlangt, können Weise, Beschwörer, Wahrsagepriester und Zeichendeuter dem König nicht kundtun. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Und er lässt den König Nebukadnezar wissen, was am Ende der Tage geschehen wird. Dein Traum und die Vision deines Hauptes auf deinem Lager waren diese Doppelpunkt. Was das dann war, interessiert uns heute nicht. Das kann man wann anders nachlesen. Aber wiederum die Frage: Wie geht Daniel mit dieser schwierigen Situation um? Er hat einen König, der hat Albträume. Das ist schwierig. Ein Chef mit Albträumen ist immer eine unangenehme Angelegenheit. Vor allen Dingen, wenn daraus Misstrauen entsteht. Misstrauen im Team, vor allen Dingen Misstrauen von der Spitze, ist eine Sache, die zerstört alles unten drunter. Und wenn der dann noch überreagiert und irgendwie unrational wird und dann auch noch mit Bedrohungen arbeitet, dann ist alles aus. Ich weiß nicht, wer von euch das auf der Arbeit erlebt hat, vielleicht in der Ehe erlebt hat, wo auch immer. Das sind absolut absolut schwierige Situationen, wenn man mit so jemandem Leben umgehen muss. Die Bedrohung war existenziell. Was macht Daniel? Sobald er davon hört, Vers 14, da macht er dem Arioch, dem obersten Leibwächter des Königs, einen klugen und verständigen Einwand. Vers 16, er erbittet sich vom König, dass er ihm eine Frist gewähre. Wieder die gleiche Einstellung, die gleiche Art, an diese Situation heranzugehen. Er schlägt nicht direkt auf die Pauke, probt den Aufstand, flieht, keine Überreaktion. Er redet nüchtern, sachlich und sagt, gib mir ein klein bisschen Zeit. Ich finde eine Lösung. Lass uns drüber reden. Das finde ich eine Reaktion, die eines Kindes Gottes würdig ist. Jemand, der weiß, mein Gott ist König. Der ist da, auch in dieser Situation, die menschlich gesehen überhaupt keine Alternative zulässt, die irgendwie völlig aussichtslos erscheint. Mein Gott ist König. Leute, wenn wir, hat Grund, zuversichtlich zu sein, Lösungen zu finden, Hilfe zu finden, Ideen zu bekommen, wie man gesund durch eine Situation durchkommt. Keine Aufregung, keine Panik, keine Anklagen, kein irgendwas Extremes, ein kluger und verständnisvoller Einwand. Und dann geht er zu seinen Freunden und er sagt ihnen, Leute, wenn wir je gebetet haben, dann jetzt. Wir brauchen eine Lösung vom Himmel, gibt nichts anderes mehr. Gott muss uns was zeigen. Lasst uns beten. Und ich glaube, damit sind wir sehr, sehr gut bedient, wenn wir das als Impuls mitnehmen aus diesen Erlebnissen von Daniel und seinen Freunden vor x Jahren. Gemeinsames Gebet. Erstens Gemeinschaft. Wir dürfen uns unsere Gemeinschaft nicht nehmen lassen. Kinder Gottes gehören zusammen. Das bedeutet nicht, dass wir zu jeder Zeit unseres Lebens die gleiche Form von Gemeinschaft haben können. Große, gut gefüllte Gottesdienstsäle gehen im Moment nicht. Heißt das, dass unsere Gemeinschaft aufhören muss? Absolut nicht. Die ersten Christen im Neuen Testament hatten das so gut wie nie. Wenn man in Römer 16 liest und 1. Korinther am Schluss, bei wem Paulus sich bedankt, das sind alles Hauskreisleiter, Hausgemeindenleiter, das sind alles Leute, die haben in ihrem Haus eine Gemeinschaft von Gläubigen, von Jüngern Jesu gehabt. Diesen Luxus, den wir die letzten Jahrzehnte hier in Deutschland genossen haben, dass wir schöne Gemeinderäume bauen konnten, renovieren konnten, nutzen konnten, das ist fantastisch. Preis den Herrn. Wir hatten es sehr lange und wir haben es immer noch. Die Nutzung ist gerade ein bisschen eingeschränkt. Ich glaube, dass es auch wieder anders wird, aber ein Recht haben wir nicht darauf. Wir haben kein Recht in der Schrift auf große Gottesdienste. Die Christen fast überall anders in der Welt müssen sich in kleinen Einheiten organisieren, müssen einander auf kleinem Raum begegnen, einander ermutigen. Und im Moment, die nächsten Monate sieht so aus, da ist das auch wieder ein Thema für uns, was auch immer danach kommt. Ich glaube, dass wir lernen müssen, in den Formen von Gemeinschaft vielfältiger zu werden. Wir haben uns viel zu lange auf sonntagsmorgens verlassen, wo wir alle zusammen eine Sache miteinander gemacht haben. Ich glaube weiter, dass wir es so intensiv wie möglich nutzen sollten, weil es ist einfach gut, auch im großen Stil Gemeinschaft zu haben. Aber wir müssen die Vielfalt, die in der Schrift als Vorbild ist, wir müssen sie lernen, besser zu nutzen. Gemeinschaft dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Wir müssen die verschiedenen Formen, die es gibt, nutzen, lernen. Und dann das Gebet. Wir kommen immer wieder an Situationen, und vielleicht geht das denen unter euch, die Leitungsverantwortung hier in der Gemeinde haben, und in allen anderen, die wir hier in Deutschland haben, geht es noch intensiver so in den letzten Monaten. Wir wissen schlicht nicht, was jetzt der richtige Weg ist, was entschieden werden soll. Es geht uns im Kleinen für unsere 100 Leute, die wir haben, so wie den Politikern im Großen. Wir wissen schlicht nicht, was das Richtige ist. Und wir müssen irgendwie entscheiden. Und wir wissen, es wird Leute geben, die sind nicht zufrieden mit uns. Es wird Leute geben, die denken, sie wüssten exakt, was zu tun ist in einer Situation, die so unübersichtlich ist. Und es ist richtig schwierig, mit Leuten, die dann emotionell werden, umzugehen. Wir wissen darum, dass wir Weisheit von Gott brauchen und deswegen lasst uns beten. Lasst uns beten für unsere Geschwister, die diese Verantwortung tragen. Lasst uns beten für unsere Leiter in diesem Land, auf den unterschiedlichen Ebenen, die Entscheidungen treffen müssen. Die wissen es schlicht oft nicht. Das ist alles, was an Informationen da ist, ist vorläufig und kann revidiert werden. Wir brauchen Gottes Weisheit. Und dieser Gott ist souverän. Er ist allmächtig. Er ist allweise. Und das erlebt Daniel und seine Freunde, erleben das. In dieser Nacht bekommt er eine Offenbarung von Gott. Er bekommt den Traum gezeigt und seine Deutung. Etwas, was völlig unmöglich war auf der menschlichen Ebene. Das, was dieser verrückte Nebukadnezar gefordert hatte von seinen Weisen, war völlig unmöglich. Also es war nachvollziehbar. Wenn ich er gewesen wäre, ich hätte das auch irgendwann mal gefordert. Ihr erzählt mir immer toll, was für Deutungen. Woher weiß ich denn, dass ihr die euch nicht selber ausdenkt? Bringt mir mal was, was ich nachvollziehen kann, wo ich weiß, das ist mehr als, was ihr euch ausdenkt. Das war clever von ihm zu sagen, sagt mir erst mal den Traum. Und dann glaube ich euch auch die Deutung. Aber für Menschen ist es schlicht unmöglich, in den nächtlichen Schlaf einer anderen Person hineinzugucken. Du brauchst Offenbarung. Und dieser Gott kann das. Dieser Gott kann das. Und Daniel ist so erleichtert, muss so erleichtert gewesen sein. Und diese Erleichterung spricht aus seinen Worten in Vers 20. Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Weisheit und Macht, sie sind sein. Er ändert Zeiten und Fristen. Er setzt Könige ab und setzt... Was bitte? Er setzt Könige ein. Was sagt er hier? Gott setzt Könige... Von was für einem König redet der da gerade? Der hat Nebukadnezar jetzt gerade leibhaftig vor Augen. Dieser absolut gottlose König, der nichts tut, weil es Gott gibt, der sogar, das habe ich eben schon mehrfach aufgezählt, was der alles getan hat, um seiner Gottlosigkeit Ausdruck zu geben. Dieser gottlose König, von Gott eingesetzt? Offensichtlich dachte Daniel so. Und er ist nicht der Einzige geblieben. Paulus redet sehr deutlich davon. Gott ist es, der Könige einsetzt. Petrus sagt das. Wir werden uns mit dem Gedanken anfreunden müssen, dass alle Regierungen von Gott eingesetzt sind. Das ist das Zeugnis der Heiligen Schrift. Das heißt nicht, dass alles, was diese Regierungen dann tun, von Gott ist. Keinesfalls. Und das ist eine wichtige Unterscheidung, die ist mir letztes Jahr irgendwann in diesem wachsenden Konflikt nochmal neu so bewusst geworden. Die Tatsache, dass ich festhalte, ja, auch unsere Regierung unter Angela Merkel war von Gott eingesetzt. Und jetzt übrigens auch die neue. Völlig egal, was wir politisch über die denken, sie sind von Gott eingesetzt. Das heißt aber nicht, dass alles, was Sie in Ihrem Papier jetzt festgehalten haben und in den nächsten Monaten und Jahren umsetzen wollen, von Gott ist und seinen Gedanken entspricht. Genauso wenig wie das, was Nebukadnezar tat, alles Gottes Willen entsprach. Aber ist das ein Problem? Wer sind wir? Die meisten, die hier sitzen, würden wahrscheinlich von sich sagen, ich bin Kind Gottes. Gott wohnt in mir. Heißt das, dass alles, was du in den letzten 30 Tagen gedacht, gesagt, getan hast, dem Willen Gottes entsprach? Also wer von uns einigermaßen ehrlich ist zu sich selber, wird sagen, leider nicht. Leider nicht. Ja, was denn, wenn selbst du, der den Geist Gottes in sich wohnen hat, nach dem Zeugnis der Schrift, wenn selbst du Dinge tust, die Gott nicht gefallen, ja, dann erwartest du doch von einer Regierung, in der Leute leben, die nichts mit Gott zu tun haben wollen, dass die Dinge tun, die Gott nicht gefallen, oder? Es ist zu erwarten, es ist gar kein Widerspruch. Es ist völlig klar. Und so, glaube ich, können wir festhalten, was Daniel glaubte und wofür er Gott pries. Es ist tatsächlich Gott, der Menschen in Regierungsverantwortung einsetzt. Das heißt nicht, dass wir alles für gut befinden müssen, was sie tun. Aber es heißt, dass wir ihnen den Respekt zollen dafür, dass Gott sie dahingesetzt hat. Und ich fasse zusammen. Ich glaube, wir haben guten Grund, mutig zu vertrauen, aber auch mutig zu gestalten. Es ist gut für uns als Kinder Gottes, dass wir respektvoll mit Autoritäten umgehen. Ob das jetzt die Beamtin oder der Beamte im örtlichen Gesundheitsamt ist, oder ob das unsere Regierungen sind, über die wir reden oder über die wir schreiben. Manche von uns haben sich auf Facebook und an anderen Kanälen einen Stil angewöhnt, der empfiehlt unseren Glauben nicht. Ich glaube, dass es gut ist, respektvoll mit unseren Autoritäten umzugehen und durchaus verlässlich zu dienen, da wo Gott uns hingestellt hat. Da wo Gott uns hingestellt hat, verlässlich zu dienen. Es ist wichtig, dass wir auf der menschlichen Ebene Gemeinschaft bewahren, Gemeinschaft pflegen, neue Wege finden, wie wir Gemeinschaft wieder neu leben können. Kürzlich von einem Ehepaar, einem älteren Ehepaar, gehört in einem Interview, die sagten, wir haben die Pandemie entdeckt als Herausforderung für uns, persönlich Gemeinschaft zu pflegen. Wir haben uns vorgenommen, jeden Sonntag nach dem Gottesdienst eine Familie, eine Person, ein Ehepaar einzuladen zum Essen. Und wir fangen an mit den Leuten, die uns nicht passen. Die, wo wir wissen, dass die definitiv andere Auffassungen haben als wir und mit denen wir bis jetzt nichts zu tun hatten, mit denen haben wir angefangen. Und das ist ein Ehepaar, die haben nie einen Ton gesagt in der Gemeinde. Sind nicht groß aufgefallen durch ihre Mitarbeiter, aber sie haben ein Herz entwickelt für andere. Und sie sagen, es ist so ein Segen, mit Geschwistern zum Mittagessen zusammenzusitzen und einfach mal zu reden, sich als Menschen kennenzulernen und nicht nur in irgendwelchen Debatten sich Sachen an den Kopf zu schmeißen. Die haben eine neue Form von Gemeinschaft entdeckt, die so uralt ist, aber für sie ganz neu und hilfreich war. Wir können kreative Lösungen finden und das brauchen wir. Ich hörte von einer Gemeinde, die haben gesagt, okay, das war, als es Lockdown gab, da sind wir ja nicht mehr und hoffentlich kommt es auch nicht. Aber die sagten sich, wir treffen uns in kleinen Gruppen, so wie es erlaubt ist, in den Häusern. 3 Leute, 5 Leute und dann schalten wir uns über Zoom zusammen. Das heißt, wir nutzen die elektronischen Mittel, um größere Gemeinschaft zu haben, aber wir wollen auch im Kleinen Gemeinschaft im Wohnzimmer haben. Das war für sie eine perfekte Kombination aus dem, was an Möglichkeiten zur Verfügung stand, um das voll auszunutzen, was halt eben im Rahmen der Möglichkeiten gerade ging. Und wir können das tun, weil wir diese Perspektive haben, weil wir unseren großen Gott über uns haben, diesen König, der ist schon da. Das haben wir im ersten Lied gesungen. Wir dürfen mit ihm reden. Bei ihm um Weisheit flehen, ihn auch um Liebe für Geschwister, die gerade aus unserer Sicht irgendwie ein bisschen schwierig sind, egal wie sie anders sind. Wir dürfen unser Herz an Gott hängen und ihn als den souveränen Gott neu erleben. Ich wünsche euch das hier, ich wünsche uns das in Bad Kissing, in Gießen, wo ich jetzt unter der Woche bin. Wir brauchen diese enge Verbindung mit diesem großen, souveränen Gott, der uns hier kennt, der sieht, dass hier jemand was essen sollte, was er eigentlich nicht essen will, wegen seines Gewissens. Und der Gnade schenkt zu diesem Versuch, 10 Tage mit Wasser und Gemüse besser auszusehen als die anderen, die geschlemmt haben in der Zwischenzeit. Gott sieht das. Gott weiß, wo wir sind. Und er sieht die, die ihr Herz an ihn hängen. Ich möchte euch sehr dazu ermutigen und dass ihr gemeinsam mit diesem Gott Lösungen sucht und findet, wie ihr weiter gut durchkommt. Gott mit euch.